herzlich willkommen an der Hydrogen Bar. Wir begrüßen euch zu einer neuen Episode eures Lieblingspodcasts aus der schönen Welt des Wasserstoffs. Und Johannes, es ist uns wieder mal eine große Freude. Die Hydrogen Bar, die ist richtig voll, die ist richtig stark belegt heute.
Ja, wir sind wieder in Maximalbesetzung unterwegs heute, sozusagen. Wir sind nicht nur zu zweit, nicht nur zu dritt, sondern zu viert hier und werden euch hier mit zwei ganz besonderen Gästen die Zeit teilen und bestimmt auch wahnsinnig spannende Geschichten hören. Wir begrüßen recht herzlich Thomas Acher und Kevin Brodoby. Vielen Dank, dass ihr die Zeit genommen habt oder die Zeit habt, hier vorbeizuschauen und mit uns über das Thema Trucks und flüssigen Wasserstoff so im Großen und Ganzen zu reden. Und dann kommt noch einiges dazu, aber um das mal so zum Reißen, herzlich willkommen an euch beide.
Hallo.
Mögt ihr euch vielleicht kurz mal vorstellen? Wer mag den Anfang machen?
Ich lege gleich direkt los.
Thomas, fang
genau. An. Erstmal hallo zusammen. Vielen Dank, Johannes, Martin, dass wir heute die Chance haben, bei euch uns eines unserer Herzensthemen zu präsentieren und das Forum zu nutzen, um auch der Welt zu zeigen, was wir Daimler Truck und Linde gemeinsam da auf die Beine gestellt haben. Ich bin der Thomas Acher. Ich leite bei der Linde Hydrogen Fuel Tech den Bereich Process Design und Development. Das heißt, mein Team ist verantwortlich für die Prozessauslegung von Betankungsanlagen für Wasserstoff der Firma Linde aller Art. Wir entwickeln auch unsere Kernequipment in unseren Betankungssystemen weiter. Das sind insbesondere Pumpen und Kompressoren. Und darüber hinaus betreuen wir mehrere Teststände, sowohl in Deutschland als auch in Österreich. Und haben in den letzten Monaten und Jahren intensiv mit unseren Kollegen von der Daimler Truck zusammengearbeitet, um eine neue Betankungstechnologie auf den Weg zu bringen. Und das, glaube ich, wäre jetzt eine schöne Überleitung zu dir, Kevin.
Ja, vielen Dank, Thomas. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Freut mich, hier sein zu dürfen. Vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Kevin Brodoby. Ich bin bei Daimler Truck im Bereich E-Mobility zuständig für die Entwicklung der Wasserstoffinfrastrukturstrategie. Das heißt, ich kümmere mich darum, dass unsere Wasserstoff-LKWs irgendwann irgendwo irgendwie betankt werden können, möglichst an öffentlichen Tankstellen, eben in Zusammenarbeit mit Linde zum Beispiel. Da werden wir Sache auch nochmal genauer drauf eingehen, denke ich mal. Wir kümmern uns darum, dass der Wasserstoff zur Verfügung steht, dass er betankt werden kann. Die Schnittstelle zwischen der Fahrzeugentwicklung und eben der Infrastrukturwelt draußen. Das Fahrzeug soll natürlich auch an der Tankstelle wirklich betankt werden können und nicht nur neben dran stehen. Und ja, deswegen freue ich mich auch, heute hier ein bisschen, wie Thomas gesagt hat, über unser Lieblingsthema sprechen zu können.
Ja, super spannend. Man hat ja immer so in den letzten Jahren, ihr habt das ja natürlich auch verfolgt und ich glaube, alle hier so in unserer Hydrogen-Bubble, die sind schon ein bisschen genervt davon, immer dieses Schlagwort Henne-Ei-Problem und so weiter. Aber bla, man kann es schon kaum mehr hören. Insofern ist es natürlich echt super, hier im Podcast jetzt beide Seiten vorhanden zu haben, sowohl die Infrastrukturseite als auch die Fahrzeugseite. Vielleicht könnt ihr ja nachher dann so ein bisschen auch beschreiben, ob es tatsächlich dieses Henne-Ei-Problem tatsächlich noch gibt oder ob das aus eurer Sicht irgendwie so ein Mythos oder ja vielleicht gar nicht der Realität entspricht. Aber zuvor, ich denke, die meisten Hörerinnen und Hörer, die wissen im Groben, was ihr vorhabt, wie vielleicht euer Fahrzeug auch aussieht, Kevin, was da so ein bisschen dahinter steckt. Aber trotzdem, diese SLH2-Technologie, die ihr vorantreibt oder halt auch in den letzten Jahren vorangetrieben habt, sowohl auf der Fahrzeugseite als auch auf der Infrastrukturseite, die ist trotzdem vielleicht was, was nicht jeder Hörer sofort jetzt aus dem Gedächtnis abrufen kann und parat hat. Wollt ihr vielleicht in wenigen Sätzen, in wenigen Worten so ganz kurz beschreiben, was diese SLH2-Technologie ist und natürlich dann speziell auch, wie sie sich unterscheidet, zum Beispiel halt von der gasförmigen Speicherung, auch auf dem 700-Bar-Niveau. Das fällt mir natürlich deshalb wieder ein, auch weil wir vor kurzem im Podcast ja über dieses traurige Ende ja auch von Nikola gesprochen haben.
Ja, sehr gerne. Kann ich mir vorstellen, dass es nicht ganz so geläufig ist, weil es eben doch nicht dem entspricht, was bisher am meisten auf dem Markt vertreten ist. SLH2 bedeutet letztendlich, dass wir den Wasserstoff in unseren Tanks tiefkalt flüssig speichern. dadurch eine wesentlich höhere Energiedichte haben und dadurch natürlich mit unseren LKWs wesentlich weiter fahren können. Wir erreichen mit unserem Gen-H2-Truck eine Reichweite von über 1000 Kilometern, was wir auch schon bewiesen haben, voll beladen mit 40 Tonnen. Die Brennstoffzelle selbst ist von unserem Joint Venture mit Volvo, von der Cellcentric. Und die betreibt danach letztendlich eine E-Achse, um dann das Fahrzeug elektrisch sozusagen voranzutreiben. Also ein ganz normales Brennstoffzellenfahrzeug, aber eben der große Unterschied, dass wir mit tiefkaltem Wasserstoff an Bord fahren, uns damit auch die großen Tanks hinter der Kabine sparen können. Wir haben aktuell noch einen Kühlturm für die Brennstoffzelle, aber wir sparen dadurch natürlich auch Bauraum, Gewicht, und das sind natürlich alles Sachen, die der Spediteur sehr gerne hört.
Genau, vielleicht auch ein paar Worte zu dieser Technologie auf der Tankstellenseite. Wie der Kevin schon angedeutet hat, es geht ja nicht darum, den Wasserstoff in gasförmige Richtung Fahrzeug zu bringen, sondern wir haben eine flüssige Anlieferung von dem Wasserstoff an die Tankstelle. Es gibt dann entsprechende Vorteile auch, was die Lagerkapazität in Bezug auf das Volumen angeht. Man hat da klassischerweise einen 4-Tonnen Flüssigwasserstofftank, der dann auch natürlich vor Ort ausreichend Kapazität bietet, um ganz viele von den Fahrzeugen zu betanken. Der Flüssigwasserstoff fließt aus diesem Vorlagetank in unsere SLR2-Pumpe, wird dort der Druck erhöht, um den Flüssigwasserstoff dann im Anschluss Richtung Fahrzeug zu schieben. Und dort hat man eine simple Verbindung zwischen Tankstelle und Fahrzeug. Eigentlich recht klassisch zu dem, wie man es auch von den konventionellen Diesel- und Benzintankstellen kennt. Und das ist für mich auch immer der einfachste Vergleich, den man ziehen kann. Wir kommen mit dieser Art von Wasserstoff-Betankungstechnologie in meiner Sicht am nähersten an die klassische Betankungserfahrung von Diesel und Benzin ran. Das heißt, man hat eine Zapfsäule, die verbindet man mit dem Fahrzeug. Man drückt auf den Knopf und die Flüssigkeit beginnt zu fließen. Fließt in das Fahrzeug, bis der Tank mit Flüssigkeit gefüllt ist. Dann stoppt Betankungsvorgang, man löst den Zapfhahn und das Fahrzeug ist bereit und kann losfahren. Und auch die Betankungszeiten, die wir hier schaffen mit der Technologie, sind sehr vergleichbar mit Diesel oder Benzin. Das heißt, wir schaffen es, das Fahrzeug von Daimler Truck in 10 bis 15 Minuten, je nachdem, mit welchem Ausgangszustand das Fahrzeug an die Tankstelle kommt, zu betanken. Und von daher hat man eigentlich keine große Umgewöhnungsphase von den bisherigen Prozessen. Und wie der Kevin schon richtig sagt, wir haben dann auch die Reichweiten, die das natürlich besonders attraktiv machen, auch auf der Fahrzeugseite diese Technologie zu nutzen.
Jetzt, wenn man so die typische Presse verfolgt oder die Social-Media-Kanäle auf LinkedIn und so weiter, dann ist ja fast so, dass also es gibt die eine Gruppe, die gegen Wasserstoff ist, und dann gibt es nochmal die Untergruppe, die nochmal gegen flüssigen Wasserstoff ist und sagt, ja, wenn schon Wasserstoff, dann ja nicht flüssig. Das ist ja alles quasi diese Energievernichtung hoch 10, so ungefähr. Seht ihr da die Vorteile durch diese bessere Usability, durch die, was du gesagt hast, das im Prinzip ist alles ziemlich simpel, jetzt in Anführungszeichen. Seht ihr das als so groß an oder beziehungsweise seht ihr diese Argumente, die die Leute haben und sagen, das ist ja alles irgendwie energetischer Overkill? Das ist gar nicht so sehr der Fall und ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben.
Das ist jetzt eine lange Frage mit noch viel längerer Antwortmöglichkeit. Ich versuch's
mal. Genau, wir wollen hier ganz einfache Biertisch-Antworten haben.
Ich versuche es mal ein bisschen runterzubrechen und dann können wir vielleicht uns Stück für Stück durchhangeln durch das Thema. Vielleicht zum Hintergrund, also wir als Linde Hydrogen Fuel Tech, wir bieten Wasserstoffbetankungssysteme an für alle möglichen Varianten von Anlieferung des Wasserstoffs an die Tankstelle und auch der Vertankung. Das heißt, wir bieten Systeme an, da wird gasförmig an die Tankstelle geliefert und da gasförmig komprimiert und dann vertankt. Wir bieten Systeme an, da wird flüssig an die Tankstelle geliefert und dann gasförmig vertankt. Und wir bieten die SLR2-Technologie an, wo die Flüssigkeit an die Tankstelle kommt und dann direkt ins Fahrzeug gebracht wird. All diese Betankungstechnologien haben ihre Daseinsberechtigung. Also es gibt Anwendungsfälle, wo das absolut sinnvoll ist, dass man eine gasförmige Anlieferung hat. Man hat zum Beispiel eine Produktionsstätte von Wasserstoff in der Nähe. Man hat einen Elektrolyseur, den man direkt mit der Tankstelle verbindet. Und man hat auch eine Nutzungs- Schemata von der Tankstelle, das eine gasförmige Vertankung als beste Option darstellt. Also das können jetzt zum Beispiel Pkw-Tankstellen für ein Taxiunternehmen sein. Das kann ein Setup sein, wo Müllfahrzeuge betankt werden und da die Elektrolyseure daneben stehen und die Tankstelle versorgen. Wenn man flüssigen Wasserstoff in großen Mengen zur Verfügung hat, gibt es verschiedene Märkte, wo das jetzt schon der Fall ist, dann sieht man, dass die Logistik zur Tankstelle deutlich einfacher wird. Das heißt, wir können uns jetzt mal den Fall in Korea anschauen. Das ist jetzt aktuell ein sehr prominentes Beispiel, wo flüssiger Wasserstoff eine große Rolle spielt. Dort gibt es große Mengen an flüssigem Wasserstoff auf dem Markt und es gibt verschiedene Konzepte, den auch im Bereich Mobilität zu nutzen. Da haben wir in den letzten Wochen mehrere Bustankstellen für Wasserstoffbetankung in Betrieb genommen. Das ist auch ein Fall, wo das sehr vernünftige Setup ist, flüssig Wasserstoff dort an Bustankstelle zu liefern. Dort wird dann eine Kryopumpe genutzt. Das heißt, im Endeffekt wird aber dann gasförmiger Wasserstoff in den Bus vertankt. Das sind kleinere Tanks, als wir sie jetzt bei den Lkw sehen. Da ist auch Betankungsgeschwindigkeit nicht so kritisch, wie wir es jetzt bei den 40 Tonnen haben zum Beispiel. Und da macht die Variante Sinn. Und jetzt, wenn wir aber genau diese Kombination haben, die wir mit der Kooperation Daimler Truck haben, ist eine Flüssigbetankung einfach mit den Vorteilen, die vorher schon genannt wurden, eine wahnsinnig sinnvolle Variante. Einfach, wenn man vorne beginnt mit der Anlieferung der Menge an Wasserstoff an die Tankstelle. Das heißt, ich habe vorher schon über den typischen 4-Tonnen-Tank gesprochen. Wenn man sich jetzt mal vorstellt, da kommen jetzt an einem Tag nicht 2, 3 Lkw der Firma Daimler Truck vorbei, sondern da kommen an einem Tag 20, 30, 40 Lkw vorbei, die betankt werden wollen. Dann muss diese Menge an Wasserstoff erst einmal zur Tankstelle geliefert werden. Und solange es jetzt noch kein ausreichend feingliedrig verteiltes Pipeline-Netz gibt, und auch die Frage ist, wie feingliedrig das dann wirklich mal sein wird, ist eine Flüssigwasserstoffanlieferung da eine sehr praktikable Variante, die wir jetzt auch schon realisiert haben mit unterschiedlichen Wasserstofftrailern, die in den Kernmärkten unterwegs sind. Und dann habe ich den Wasserstoff schon flüssig vorliegen an der Tankstelle. Und wenn ich mir dann anschaue, mit welcher vergleichsweisen simplen Investition ins Equipment und mit welcher vergleichsweisen geringem Bedarf an Energie ich es dann schaffe, diesen Wasserstoff in großen Mengen bis zum Fahrzeugtank zu transportieren, dann ist hier der Flüssigwasserstoff einfach das Mittel der Wahl. Und daher ist da auch die SLR2-Technologie in der Gesamtbetrachtung von Tankstelle bis Fahrzeug so überzeugend.
Thomas hat ja schon das meiste gesagt, da kann ich gar nicht mehr viel dazu geben. Wir sehen eben auch dieses Thema, wenn wir uns mal vorstellen, dass mehrere tausend LKWs pro Tag durch Europas Straßen rollen und eben an den Tankstellen tanken müssen, dann kommen wir einfach an Kapazitätsgrenzen, wenn wir mit gasförmigem Wasserstoff beliefern wollen. Die Kosten, wenn man mehrere Trailer pro Tag an einer Tankstelle fahren lässt, die steigen exorbitant an, weshalb dann einfach auch kostenseitig an der Tankstelle für den Spediteur nachher kein Business Case mehr entstehen kann. Deswegen gehen wir davon aus oder rechnen fest damit, dass die flüssige Anlieferung, der flüssige Wasserstoff eben eine elementare Rolle im Hochlauf der Mobilitätsinfrastruktur spielen wird, um einfach auch einen attraktiven TCO, Total Cost of Ownership, für den Spediteur am Ende auch zu ermöglichen. Und klar, das ist energieintensiv, der Wasserstoff muss verflüssigt werden, keine Frage. Aber deswegen schauen wir uns als Daimler Truck eben auch an, wie wir Wasserstoff nicht nur in Europa produzieren und verteilen können, sondern inwiefern wir das eventuell auch aus anderen Regionen dieser Welt importieren können und dort eben, wo natürlich Energie besonders kostengünstig ist, sehr viel zur Verfügung steht, an Küstenregionen, wo sehr viel Sonne zur Verfügung steht, um dann eben erneuerbar produzieren und auch verflüssigen zu können, um dann natürlich den Wasserstoff nach Europa zu schiffen.
Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, wenn der Wasserstoff jetzt wirklich aus irgendwelchen anderen Regionen auf der Welt hierher nach Deutschland oder nach Mitteleuropa importiert wird und dann logischerweise höchstwahrscheinlich in flüssiger Form importiert wird, dann ist es natürlich sehr, sehr sinnvoll, natürlich den Wasserstoff so lange wie möglich quasi flüssig zu lassen, um die hohe Energiedichte auszunutzen. Aber was du gerade jetzt angesprochen hast, Thomas, das fand ich sehr spannend, ist unter dem Eindruck auch, dass das Kernnetz für den Transport von Wasserstoff jetzt ja ausgebaut werden soll. Haben wir es auch im Koalitionsvertrag natürlich ja gesehen. Habt ihr euch sicher auch schon angeguckt, was da die Maßnahmen sind oder die Strategie ist. Und da wird ja schon nach wie vor eben halt sehr stark aufs Kernnetz gesetzt, wo dann logischerweise halt irgendwann dann Wasserstoff in gasförmiger Form verteilt werden wird. Und wahrscheinlich dann irgendwann eben auch die großen Tankstellen an den Autobahnen angeschlossen sind, möglicherweise, ist unter dem Aspekt, sozusagen jetzt überspitzt formuliert, bitte nicht falsch verstehen, die SLA2-Technologie eine Technologie mit Verfallsdatum, die es irgendwann dann nicht mehr braucht, wenn das Kernnetz fertig ist?
Also aus meiner Sicht auf gar keinen Fall, denn wir müssen immer noch schauen, welche Zeiträume wir für dieses Kernnetz und die Pipelines anstreben. Und ich glaube, wir werden in den nächsten Jahren werden zeigen, wie der Ausbau dann wirklich vonstatten geht. Und wenn ich jetzt mal mir das Kernnetz anschaue und schaue, was die Haupttreiber für die Strukturierung des Kernnetzes sind, dann ist ja da nicht die Mobilität der zentrale Treiber, sondern es ist die Verbindung von großen Industriezentren, die den Wasserstoff dringend für die Dekarbonisierung brauchen. Und ich glaube, wir tun uns da keinen Gefallen, wenn wir denken im Sinne von entweder oder, sondern ich glaube, wir sollten eher uns überlegen, warum das eine tun und das andere lassen. Also wir brauchen, wenn wir die europäische Gesellschaft insgesamt dekarbonisieren wollen, große, große Mengen an Wasserstoff, die sowohl in gasförmiger Form sinnvoll vorliegen, als auch in flüssiger Form sinnvoll vorliegen werden. Und wie ich vorher schon angesprochen, wie du es ja richtig gemeint hast, Martin, die werden zum Teil auch flüssig importiert werden und sind dann ein idealer Schlüssel, um direkt im Schwerlastverkehr genutzt zu werden. Und da wird die SLA2-Technologie nicht nur jetzt eine optimale Art und Weise sein, die in Bezug auf Vertankung, sondern für mich auch in der absehbaren Zukunft.
Absolut alles richtig, was Thomas sagt. Zusätzlich glaube ich noch zwei Faktoren. Nummer eins, das Kernnetz Deutschland, erstmal ein Thema. Aber unsere LKWs fahren natürlich nicht nur in Deutschland, sondern europaweit. Das heißt, wir müssen natürlich auch eine Versorgung von internationalen Routen sicherstellen. Und mir fällt es sehr schwer, sich vorzustellen, dass jede Tankstelle zukünftig irgendwann mal an eine Pipeline angeschlossen wird, was dann natürlich die Versorgung auch wieder schwierig macht. Und zusätzlich muss man auch einfach sagen, Brennstoffzellen-LKWs brauchen hochreinen Wasserstoff. Der Wasserstoff, der aus der Pipeline kommt, muss dann vor Ort nochmal aufgereinigt werden, was auch wiederum sehr energieintensiv ist, wiederum bei europäischen Strompreisen natürlich mit Kosten verbunden ist, was am Ende wieder den Preis in die Höhe treibt. Vorteil da auch wieder am flüssigen Wasserstoff natürlich, dadurch, dass er tief kalt ist, wird er automatisch gleich mitgereinigt und steht dann hochrein zur Verfügung, sodass die Brennstoffzellenfahrzeuge letztendlich keine Probleme damit haben.
Ja, du sprichst die Fahrzeuge an. Ihr bei Daimler habt ja den Truck, den GenH2-Truck entwickelt, der auch rumfährt. Man kann immer wieder über neue Validierungen lesen. Ich glaube, zuletzt habe ich gelesen, dass der in der Schweiz, in den Alpen rumgefahren ist. Was ist denn da der Status? Weil im Prinzip ist ja dieser Truck auch im Moment diese Posteranwendung für den flüssigen Wasserstoff. Ihr seid da, ihr prescht vor. Braucht ihr da noch weitere Teilhabe an dem Ökosystem flüssiger Wasserstoff? Oder glaubt ihr, das könnt ihr zusammenstemmen? Und habt ihr da so eine Art Zeitlinie, wann so solche Trucks dann wirklich im größeren Maßstab auf der Straße fahren könnten?
Ja. Also genau, unsere Trucks fahren aktuell bereits rum. 5 Stück an der Zahl sind mit jeweils einem Kunden unterwegs. Die fahren ein Jahr in einer Kundenerprobung, um einfach mit unseren Prototypenfahrzeugen sehr früh Kundenerfahrungen zu sammeln. Wie geht es den Fahrern? Wie geht es den Speditionen? Wie funktioniert es an der Tankstelle? Und bisher ist das Feedback wirklich sehr positiv. Die Fahrerinnen und Fahrer sind sehr happy mit dem LKW und wollen auch gar nicht zurück. Ich konnte die Tage mal mit einer Fahrerin sprechen.
Den wieder hergeben.
Genau. Sie stand da, hat gemeint, ich muss jetzt 2 Tage wieder diese LKW fahren. Mein Gott, ich bin froh, endlich wieder auf meinen Brennstoffzellen-LKW zu sitzen. Naja, unabhängig davon, wir erproben weiter. Wir arbeiten weiter an der Entwicklung, um die Serienreife herbeizuführen. Wir haben jetzt eben in der Schweiz getestet, genau, um einfach auch die Winterprobung zu machen. Und wir haben ja auch eine Förderung von der Bundesrepublik Deutschland, von den Ländern Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg erhalten, um eben 100 Fahrzeuge auch noch zusätzlich zu entwickeln, R&D voranzutreiben, die Serie vorzubereiten und dann eben auch auf die Straße zu bringen. Ist es damit getan? Sicherlich nicht. Mit 100 LKWs werden wir keine weltweite oder europaweite Infrastruktur aufbauen. Von dem her sind wir happy, wenn es andere Player gibt, die sich dem flüssigen Wasserstoff verschreiben, beziehungsweise da den supporten, sei es in der Politik, sei es in den Verbänden, sei es auch andere OEMs. Ich denke, die Dekarbonisierung des Straßengüterverkehrs ist etwas, was uns alle angeht. Und von dem her können wir es auch nur gemeinsam schaffen. Von daher, wenn es weitere Player gibt, die da mitmachen wollen und die da auch überzeugt davon sind, sind wir sicherlich die Letzten, die sagen, nein, das ist unser exklusives Ding. Im Gegenteil, deswegen ist unser SLH2-Standard auch etwas, was wir von vornherein als ein öffentliches Thema entwickelt haben. Wir bringen es in die ISO-Standardisierung, Linde und Daimler Truck gemeinsam. Das heißt, auch andere Hersteller, andere Komponentenhersteller, OEMs können sich dem anschließen und können da eben auch mitwirken.
Mhm. Ja, die Dekarbonisierung ist natürlich das eine Ziel und das ist natürlich ein Ziel, glaube ich, da würde niemand sagen, nee, das möchte ich nicht. Aber natürlich speziell auf der Seite von Speditionen, in diesem Lieferbusiness, da geht es halt letztendlich, so ehrlich muss man sein, um die Euros. Und das ist ja auch euch natürlich klar. Ja, es wird ja in vielen Fällen sogar so weit runtergebrochen, es geht nicht mal um die Euros, es geht schon quasi um halbe Cent und so weiter, logischerweise. Wie wird sich denn die Wettbewerbsfähigkeit, die Technologie auf der Fahrzeugseite, auch auf der Kraftstoffseite, auswirken im Vergleich natürlich speziell zu Diesel? Weil erstmal ist es doch, wenn ich das jetzt richtig einschätze, für Speditionen erstmal eigentlich bequem zu sagen, ja, ich habe ja schon Diesel-LKWs. Die funktionieren vielleicht auch noch, die habe ich vor kurzem erst beschafft. Und ja, gut, jetzt ist in Europa sowieso die Stimmung. Ja, es sieht ja also aus, als könnte ich meine Diesel-LKW auch noch eine Zeit lang weiter betreiben. Und wenn das die günstigere Lösung ist, ja, warum denn nicht? Ja, hier natürlich Klimaschutz und so weiter ist mir schon auch wichtig, aber letztendlich, ich muss halt auch auf meinen Geldbeutel schauen. Wie wird sich denn die Wettbewerbsfähigkeit in den nächsten Jahren darstellen? Habt ihr da schon eine Einschätzung dazu?
Ja. Ganz klar, mit den Wasserstoffpreisen, die wir heute an den Tankstellen sehen, wird ein LKW nicht wettbewerbsfähig sein. Da machen wir uns nichts vor. Wir rechnen aber damit und wir gehen davon aus, durch einen Hochlauf der Nutzung von Wasserstoff-LKWs, also immer mehr Fahrzeuge im Feld, wird es eben auch zu Skaleneffekten kommen. Das heißt, wir gehen davon aus, dass die Preise von Wasserstoff zum Ende des Jahrzehnts signifikant sinken werden, sodass wir in Verbindung mit allen Faktoren, die in eine TCO-Betrachtung, Total Cost of Ownership-Betrachtung für den Spediteur reinzählen. Also LKW-Anschaffungspreis, aber der Wasserstoffpreis, dann aber auch so Sachen wie die Mautbefreiung. Wenn wir das alles zusammenschmeißen, der LKW durchaus wettbewerbsfähig gegenüber dem Diesel ist und je nachdem, in welcher Situation ein batterieelektrischer LKW beispielsweise eingesetzt wird, möchte ich nicht ausschließen, dass er auch dagegen nicht brillieren kann. Es hängt immer von verschiedenen Faktoren ab. Natürlich, wie wird er gefahren? Wie viele Kilometer spult der LKW ab? Wo fährt er? Das ist jetzt ein bisschen zu komplex, um das hier ganz einfach darzustellen. Aber wir sehen da durchaus das Potenzial, sonst würden wir auch nicht in die Entwicklung investieren.
Dieses Thema Wasserstoffpreis wird sinken, Thomas. Ich glaube, ich habe dir damals quasi als Firmenfahrzeug halt den Hyundai iX35, den habe ich bekommen 2014. Und genau, jetzt hat der Kevin gesagt, der Wasserstoffpreis wird sinken. Wenn ich mir das anschaue, sozusagen halt, was ich damals eben halt fürs Kilo Wasserstoff bezahlt habe, das war die Hälfte von dem, was man heute dafür bezahlen müsste. Also der Preis für Wasserstoff ist in den letzten 10 Jahren nicht gesunken, sondern gestiegen.
Das ist richtig, ja. Wir wünschen uns alle, dass wir da in den nächsten Jahren sehen, dass wir insgesamt in der Gesamtbetrachtung von der Wasserstoffnutzung noch einen höheren ökonomischen Vorteil dabei haben. Jetzt sind wir im Fokus, was die Mobilität angeht. Der Kevin hat schon gesagt, es wird sowohl jetzt auch im Import von Wasserstoff als auch bei der Erzeugung von Wasserstoff in Europa, in Deutschland nochmal einen Schwung reinkommen. Was das ja aber auch zeigt, der steigende Preis, ist, dass wir auch sehen, dass wir höheres Interesse und höhere Abnahmen haben. Und ich glaube, beide Seiten werden sich entwickeln in den nächsten Jahren und wir werden sehen, dass wir da insbesondere jetzt auch für den Use Case Mobilität mit dem, was in den nächsten Jahren passiert, glaube ich, deutlich wettbewerbsfähiger sind, auch im Vergleich zu den konventionellen Dieselbetankungen. Wenn wir jetzt bei der ökonomischen Betrachtung sind, auch nochmal zurück zur SLR2-Technologie. Ein Riesenvorteil, den die Technologie mit sich bringt, sind auch die Investitions- und Betriebskosten an der Tankstelle. Die sind auch nicht zu vernachlässigen, weil auch das zählt ja rein, wenn ich über Treibstoffkosten spreche. Wenn ich jetzt mit SLR2-Technologie meine Tankstelle baue, brauche ich keine Hochdruckwasserstoffspeicher wie jetzt bei vergleichbaren gasförmigen Betankungstechnologien. Ich brauche auch kein Kälteaggregat, das mir den Wasserstoff bei der Betankung nochmal runterkühlt. Das heißt, ich habe da deutliche Vorteile in Bezug auf Investitionen und Footprint, den ich vor Ort implementieren muss. Und dasselbe gilt auch für meine Betriebskosten. Die Lasten, die ich auf meinem Equipment habe, die sich dann niederschlagen in Maintenance-Kosten und auch den Stromverbrauch, den ich an der Tankstelle habe, der ist deutlich geringer im Vergleich zu dem, was ich jetzt erwarten würde für eine gasförmige Betankung von vergleichbaren Mengen. Und das ist für uns auch ein Riesenvorteil, der sich natürlich auch auf die Wirtschaftlichkeit von der Gesamtbetrachtung von der Wasserstoffmobilität dann niederschlägt.
Das waren jetzt schon mal super spannende Einblicke zu diesem Thema. Vielleicht, wenn wir den Blick noch mal ein bisschen weiten in die Vogelperspektive. Ihr geht diesen Bereich flüssigen Wasserstoff ja gemeinsam an in einer Kooperation. Was sind denn aus eurer Sicht die Vorteile, dass man da so eng zusammenarbeitet? Warum quasi nicht jeder macht sein Ding und dann entscheidet der Markt? Warum habt ihr euch entschieden, da zusammen quasi gemeinsam kollaborativ vorzugehen?
Ganz einfach, alleine funktioniert es nicht. Wir haben eine Verbindung, die nennt sich Tankrüssel und das muss miteinander funktionieren. Ne? Das heißt, wir können nur gemeinsam vorangehen und der Vorteil einfach an unserer Zusammenarbeit ist, dass wir eben sehr eng miteinander die Themen unterwegs begleiten konnten. Das heißt, unsere Entwicklungsteams konnten sehr eng zusammenarbeiten und waren so in der Lage, eben eine sehr robuste, eine sehr überzeugende Technik auf die Straße zu bringen und die dann auch eben in Richtung, wie ich vorhin schon angesprochen hatte, in Richtung ISO-Gremien beispielsweise weiterzutreiben. Wenn wir es alleine gemacht hätten, hätten wir so viel Reibungsverluste unterwegs gehabt und diese Komplexität dann auch darzustellen, ich glaube, das ist nicht zielführend. Von dem her bin ich sehr froh, dass unsere zwei Firmen sich gefunden haben und zusammenarbeiten konnten. Und jetzt Thomas.
Ja. Das ist natürlich alles richtig, was du gesagt hast. Und genau die Zusammenfassung, die du am Anfang gebracht hast, die ist eigentlich entscheidend. Ja, es geht gar nicht allein. Man muss sich für sowas zusammenschließen auf mehreren Ebenen. Das eine ist das Technische. Ganz einfach, das muss zusammenpassen. Ich muss alle Spezifikationen, die ich an der Tankstelle habe, die müssen zusammenpassen mit den Spezifikationen, die ich im Fahrzeug habe. Nur dann habe ich eine funktionierende, effiziente Technologie. Und wir konnten unsere Entwicklungsteams da zusammenschnallen. Und nur dadurch war es möglich, so eine überzeugende Technologie in der Gesamtbetrachtung zu erarbeiten. Das Zweite, wie du auch richtig gesagt hast, es geht dann nicht nur um die Technologie, es geht auch darum, in Gremien zu arbeiten, die Standards festzulegen, in ISO-Komitees gemeinsam die Themen voranzutreiben. Und auch da sind wir aktiv, wie der Kevin schon gesagt hat, wir haben keine exklusive Technologie für Daimler und auch nicht für Linde, sondern wir sind uns daran gelegen, in offenen ISO-Standards diese Technologie für den Bereich Schwerlast-Lkw-Betankung nutzbar zu machen über unsere beiden Organisationen hinaus. Und ich würde vielleicht noch einen dritten Punkt mit reinnehmen und das ist das, was wir hier machen. Ich glaube, es ist überzeugender, wenn jemand von der Infrastrukturseite und jemand von der Fahrzeugseite gemeinsam versucht, für so eine Technologie Werbung zu machen, weil dann auch klar wird, man schaut da nicht nur auf den Nutzen in seinem kleinen Bezugskreis, sondern kann einfach zeigen, dass das in verschiedenen Blickwinkeln immer noch eine Entwicklung ist, die sehr sinnhaft ist und auch für die Zukunft uns da weiterbringt.
Zum Abschluss vielleicht noch eine Frage, die mir auch ab und zu jetzt begegnet ist in meiner Tätigkeit. Ihr wisst es ja auch, dass ich wirklich einen TÜV ja aktiv war in den letzten Jahren, jetzt nicht mehr, aber in den letzten Jahren. Und da ist uns häufiger von Kundenseite, speziell von Komponentenherstellerseite, die Frage begegnet, ja, was sollen wir denn jetzt tun? Jetzt gibt es verschiedene Technologien. Wir würden uns gerne da in diesem Wasserstoffbereich engagieren als Komponentenhersteller, entweder auf der Fahrzeugseite oder auch auf der stationären Seite, auf der Tankstellenseite, auf der Verteilnetzseite, wie auch immer. Aber wir sind völlig hilflos und überfordert, weil es gibt die gasförmige Technik, die gibt's eben halt in der Geschmacksrichtung 350 Bar, in der Geschmacksrichtung 700 Bar und dann sogar zwischendurch, das habt ihr ja auch verfolgt, ist ja auch mal 500 Bar wieder mal diskutiert worden. Und dann gibt's logischerweise eben halt flüssigen Wasserstoff. Da seid ihr eben halt mit der SLR2-Technologie ja vor einigen Jahren auch dann an die Öffentlichkeit getreten und habt das promoted und angekündigt. Und dann gibt's ja auch noch, Anthema ja auch noch diese CCH2-Technologie. Und dann ist es natürlich für Komponentenhersteller, die halt auf solche neuen Themen wie jetzt Wasserstoff natürlich jetzt auch nicht Millionen von Euros gleich drauf schmeißen und werfen können, schwierig zu wissen, in welche Richtung sie jetzt investieren sollen, in welche Richtung sie jetzt Entwicklungen vorantreiben sollen. Seht ihr dieses Problem auch?
Da kann ich vielleicht kurz was dazu sagen, weil wir waren positiv überrascht, wie wir die Technologie für die Tankstelle entwickelt haben, wie viel wir an Zuliefererlandschaft schon vorgefunden haben. Das ist aber bei genauer Betrachtung auch irgendwo logisch, weil Flüssigwasserstoff ist nichts Neues. Das gibt es schon seit Jahrzehnten und ist Usus in vielen Industrien jetzt über die Mobilität hinaus. Und von daher, wenn man sich als potenzieller Zulieferer für diese Technologie entscheidet, um sich da hinzuentwickeln, dann ist es was der SLR2-Technologie vielleicht zugutekommt. Darüber hinaus werden diese Subkomponenten aber mit großer Wahrscheinlichkeit auch noch in anderen Industriezweigen Anwendung finden. Von daher hat das eine durchaus hohe Synergieeffekte. Und das ist auch was wir bei der Entwicklung von der SLR2-Technologie erwarten, dass wir jetzt zeigen, dass diese Betankungstechnologie gut funktioniert für den Anwendungsfall Schwerlast-Lkw. Aber wir erwarten auch, dass aufbauend auf dem, was wir jetzt schon erreicht haben, wir eine Anwendung in anderen Wasserstoffmobilitätsformen finden können, sei es jetzt in der Schifffahrt, sei es bei Zügen oder auch in der Luftfahrt. Wir haben da die Möglichkeit, die Erfahrungen, die Sub-Equipments, die wir in unseren Systemen haben, auch dort einzusetzen. Von daher denke ich, ist das durchaus eine lukrative Opportunität für potenzielle Zulieferer.
Absolut. Und ansonsten kann ich nur einladen, einfach in den Austausch zu treten, weil am Ende müssen wir es sowieso gemeinsam schaffen und von dem her gerade diese Unsicherheit müssen wir auch gemeinsam überwinden und daher kann ich nur einladen, wie gesagt, an jeden sich einfach an uns zu wenden und dann sprechen wir mal, dann schauen wir, was die jeweiligen Zulieferer vorhaben und was vielleicht Sinn macht oder auch weniger Sinn macht.
Ja, das sind gute Schlussworte. Es war ein wahnsinnig spannendes Gespräch. Und natürlich, es gibt da wahnsinnig viel zu diskutieren, zu besprechen. Bestimmt auch noch einige offene Fragen. Wenn ihr, liebe Zuhörer, irgendwelche Fragen habt, die ihr an den Thomas oder Kevin auch direkt stellen wollt oder mit denen in Kontakt kommen wollt, wenn ihr auch so einen Flüssigwasserstoff-Lkw haben wollt oder eine Flüssigwasserstoff-Tankstelle auf eurem Hof haben wollt, dann meldet euch gerne bei denen oder bei uns über die E-Mail-Adresse kontakt@hydrogenbar.de. Da leiten wir das natürlich gerne weiter. Oder das Kontaktformular auf unserer Webseite www.hydrogenbar.de. Genau, wenn da irgendwas ist, wir stellen gern den Kontakt hier.
Genau. Und an dieser Stelle jetzt ein herzliches Dankeschön an euch, lieber Kevin, lieber Thomas. Es war uns eine Freude, euch hier an der Bar heute hier begrüßt haben zu dürfen oder wie auch immer. Jedenfalls danke, dass ihr da wart.
Danke für die Einladung.
Gerne.
Genau, Martin, Johannes, vielen Dank.
Ja, sehr gut. Wir freuen uns, wenn ihr vielleicht so in 1 oder 2 Jahren oder sowas, vielleicht wenn die Skalierung ein bisschen weiter vorangeschritten ist, dann nochmal hier vielleicht zu Gast an der Bar seid und wir über ein Update sprechen können, wie sich die Technologie entwickelt hat. Bobas ist immer sehr, sehr spannend für uns. Das kündigen wir eigentlich fast jedes Mal an. Und das ein oder andere Mal schaffen wir es dann tatsächlich auch, auf ein älteres Thema zurückzukommen. Und natürlich hier speziell in dem Bereich, da wäre das natürlich auch für unsere Hörerinnen und Hörer bestimmt extrem spannend. Und an die Hörerinnen und Hörer jetzt nochmal ein Dankeschön, auch dass ihr noch dabei geblieben seid. Die Episode ist jetzt etwas länger als gewohnt, aber offensichtlich hat euch das Thema auch interessiert, wenn ihr jetzt immer noch dabei seid und meine Worte hört. Insofern vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder mit einer weiteren Folge des Hydrogen Bar Podcasts. Eine schöne Woche, alles Gute und bis dahin.
Ciao.
Danke, ciao, ciao.
Ciao.